ARD. Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind im RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag. Volles Programm heute für Sie. Unter anderem werden wir Ihnen verraten, wer die Fußball-Europameisterschaft der Frauen gewinnen wird. Ja, gestern Abend 2:0 ging ganz gut los für Deutschland gegen Polen. Und womöglich hat Deutschland auch nicht die schlechtesten Chancen. Wir reden mit einem Statistiker darüber, wie gut unsere Chancen tatsächlich sind. Kleiner Spoiler, in seiner Statistik kommt Deutschland nicht auf Platz 1. Aber wer weiß. Wir reden über Powernaps und warum sie uns helfen können, Geistesblitze zu kriegen. Wir reden über den ökonomischen Nutzen von Museen und gleich in einer halben Stunde darüber, warum wir nicht nur auf Senioren aufpassen sollten bei hohen Temperaturen, sondern auch auf unsere Kinder. Mehr dazu gleich, aber erstmal das Scannerspiel. Im Scannerspiel gibt's heute zu gewinnen ein Buch mit dem Titel Philosophie des Fahrens, warum wir gerne am Steuer sitzen und was das mit Freiheit zu tun hat, im Ullstein Verlag erschienen. Ein Buch von Matthew B. Crawford. Der Titel sagt, glaube ich, alles. Wenn Sie das interessiert, liebe Autofahrer, dann sollten Sie sich jetzt bewerben als Kandidat, Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Ja, das ist eins dieser Alben, das man mit jeder remasterten Neuauflage neu kaufen sollte. Rumors von Fleetwood Mac, The Chain daraus, der große Hit. Und ich schätze mal, dass Jens das auch schon mal irgendwo in der Plattensammlung hatte, oder Jens?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe ganz viele andere Platten in meiner Plattensammlung. Ist ja lustig, dass du das so erraten hast. Genau.
Jens, guten Morgen erstmal.
Moin, hallo.
Moin, das klingt norddeutsch.
Richtig, Oldenburg.
Aus Oldenburg, aus der schönen Universitätsstadt Oldenburg in meiner Heimat Niedersachsen.
Ah, das passt ja.
Oder?
Noch ein Match, genau.
Bist du an der Uni da?
Nee, ich bin in einer Kita tätig.
Aha, auch schön. Wie kommst du denn auf uns hier auf Radio 1?
Ich höre schon viele, viele Jahre und jetzt mit einem Internetradio, was wir haben, hat sich das noch mehr verfestigt, euch am Wochenende tatsächlich samstags immer verstärkt zu hören, zur Frühstückszeit und dann mitzuraten. Und heute habe ich gedacht, ich steige einfach mal mit ein und versuche mein Glück.
Finde ich gut. Und wie viele Kinder sind da im Hintergrund?
Ein Kind tatsächlich, der Felix.
Der Felix.
Der ist gerade Pancakes.
Hallo Felix!
Er hat zurückgerufen.
Sehr schön, wunderbar. Jens, du kennst das Spiel ja dann. Du weißt, du hast es als Erster immer am schwersten. Erst nach der dritten Frage gibt es das Buch.
Genau, Rock'n'Roll, sage ich mal.
Sehr gut. Hier kommt Frage Nummer 1 und das ist auch sowas für Fischköpfe aus dem Norden.
Dorsche werden durch menschlichen Einfluss immer größer. Der Dorsch, auch Kabeljau genannt, ist etwa 50 Kilogramm schwer und wird bis zu 1,50 Meter groß. Bis jetzt. Forschende aus Dänemark, Norwegen und Deutschland konnten in einer Studie zeigen, dass der Fisch durch menschliche Einflüsse, wie etwa Überfischung, immer größer wird. Schon jetzt ist eine Zunahme der Körpergröße sichtbar. Vor etwa 30 Jahren betrug die durchschnittliche Länge des Fisches noch etwa 50 cm. Für die Zukunft schätzen die Forschenden, dass der Dorsch rund 4 Meter groß werden kann.
Hol mir mal das Kabel, ja.
Genau. Mir erschließt sich so nicht ganz der Grund, warum aus Überfischung der Dorsch größer werden sollte. Deshalb würde ich tatsächlich sagen, nee.
Und nee ist richtig. Ja, obwohl ich meine, 4 Meter lange Dorsche, das hätte schon was.
Ne? Hat ja,
schon fast Ausmaße des Weißen Hais.
Ja.
Tatsächlich, das Zusammenspiel von Umweltveränderungen und Überfischung sorgt umgekehrt dafür, dass die Dorsche immer kleiner werden.
Mhm, genau.
Ne? Da sind die Fische um etwa 48% geschrumpft in dieser Messzeit 96 bis 2019. Sie werden immer früher geschlechtsreif, pflanzen sich schon bei unter 20 Zentimetern Länge fort. Und die Nachkommen werden halt nicht mehr groß. Mhm. Jens, Frage Nummer 2.
Der Boomerang kommt tatsächlich aus Australien. Eigentlich liegt die Antwort schon auf der Hand. Mit welchem Land verbindet man am ehesten den Boomerang? Richtig, mit Australien. Dass er aber wirklich in Australien erfunden wurde, konnte ein internationales Forschungsteam erst jetzt nachweisen. Bestätigung hat ein 100.000 Jahre alter Känguruknochen geliefert, der auf der einen Seite abgeflacht wurde und somit die typische Form und Funktion eines Boomerangs aufweist. Damit konnten die Forschenden bekräftigen, die Aborigines erfanden den Boomerang in Australien.
Gut nachdenken, lieber Jens.
Ich wäre tatsächlich auch noch mal bei dem Nein. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich wäre tatsächlich beim Nein.
Also, der Homo sapiens, Neandertaler und so weiter, vor 100.000 Jahren bevölkerten gleich mehrere Menschenarten die Erde, auch der Homo erectus, der in Java seine Spuren hinterließ. Und den Boomerang, den bringt man ja tatsächlich mit Australien in Verbindung. Aber jetzt wurde ein Boomerang-ähnliches Werkzeug gefunden in Europa. Und damit ist deine Antwort falsch, richtig. Ein präparierter Mammutstoßzahn in einer Höhle in Polen, liebe Polen, liebe Nachbarn. Ihr seid womöglich die Erfinder des Boomerangs. Der hat nämlich die typischen Merkmale eines Boomerangs. Finde ich auch spannend, darüber nachzudenken, dass wirklich mal Mammuts durch Polen gezogen sind. Vor etwa 40.000 Jahren. Und damit zählt der zu den ältesten Boomerangen, womit wir auch die Frage, was ist eigentlich das Plural, geklärt hätten. Und vermutlich auch der Welt. Und deswegen nehmen die Forscher an, der Boomerang wurde als Spielzeug und Jagdwaffe benutzt im steinzeitlichen Europa und nicht in Australien erfunden. Jetzt fragen wir uns, wie kommt er nach Australien, oder?
Ja, verstehe.
Ja, genau. Vielleicht haben das doch mehrere Menschen gleichzeitig gemacht. Jens, hier kommt schon die entscheidende dritte Frage.
Katzen schlafen am liebsten auf der linken Seite. Kurz zum Futternapf getigert, etwas gegessen und schon geht es wieder auf den Lieblingsplatz für das nächste Nickerchen. In Sachen Schlaf bei Katzen ist Forschenden aus Italien und Deutschland nun etwas aufgefallen. Zwei Drittel der Tiere bevorzugen die linke Körperseite. Grund dafür ist das Gehirn. Genauer, wenn Katzen auf der linken Seite liegen, hat ihr linkes Gesichtsfeld freie Sicht. Das wiederum ist mit der rechten Gehirnhälfte verknüpft, die für die Verarbeitung von Gefahren und die räumliche Aufmerksamkeit zuständig ist. Wacht die links schlafende Katze auf, kann sie eine Bedrohung deutlich schneller wahrnehmen als eine rechts schlafende Katze.
Gibt's Katzen bei euch?
Nein, ich bin kein Katzenfreund.
Hunde?
Nein, in der Nachbarschaft tatsächlich gibt es einen Hund, der öfter mal bei uns zu Besuch ist. Und wir haben tatsächlich auch in der Nachbarschaft Katzen, aber den schaue ich jetzt nicht auf meinem Schlafen zu. Mhm. Aber ich würde sagen tatsächlich, dass das stimmt, weil ich in diversen Bildern schon mal Katzen gesehen habe und meine mich daran zu erinnern, dass sie tatsächlich auf der linken Seite schlafen. Und ja, ich wäre bei Ja.
Ja, machen wir es kurz und schmerzlos. Ja, ist richtig. Tatsächlich, die meisten Katzen präferieren die linke Seite. Vermutlich ist das evolutionär bedingt. Die schlafen nämlich etwa 12 bis 16 Stunden am Tag, verbringen also viel Zeit ihres Lebens in einem verwundbaren Zustand, in dem Räuber ein leichtes Spiel haben. Um Angriffe im Schlaf zu verhindern, schlafen sie deswegen häufig nicht nur auf erhöhten Liegeplätzen, man kennt das, sondern auch auf der linken Seite. Absolut richtig, Jens. Und du hast ein tolles Buch gewonnen. Kann ich nur empfehlen, dieses Buch, Warum wir gerne am Steuer sitzen und was das mit Freiheit zu tun hat, von Matthew B. Crawford, im Ullstein Verlag erschienen. Würde im Buchhandel 26,90 Euro kosten. Das ist ein Hohelied aufs Fahren, als Sinnbild individueller Freiheit. Nicht von irgendeinem Penner, Idioten, sondern von einem der einflussreichsten Denker unserer Zeit. Matthew B. Crawford hat es geschrieben. Ganz, ganz wichtiges Buch. Aber ich mache dir jetzt noch ein Angebot, nämlich das hier.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Du kennst das, kannst jetzt aufhören oder nimmst noch eine Frage. Setzt alles aufs Spiel oder hast hinterher das Buch und das Abo gewonnen?
Ich passe, ich nehme tatsächlich dieses Buch und ich komme zum Anfang zurück. Als ich den Titel gehört habe, muss ich an Kraftwerk und Autobahn denken. Und was für mich ja auch eine Art Philosophie darstellt, dieses Lied. Von daher freue ich mich sehr über dieses Buch, was ich gewonnen habe. Ich freue mich sehr, dass ich durchgekommen bin. Ich finde eure Sendung super und Sender super. Und genau, viele Grüße an alle Menschen. Ich nutze das jetzt einfach mal.
Hast du gut gemacht, Jens. Vielen, vielen Dank. Ja. Und ich hoffe, dass deine nächste Autofahrt dich nach Berlin führt.
Auf alle Fälle. Ne? Genau.
Jens, danke fürs Mitspielen. Grüße an Felix.
Gerne. Mach ich.
Und die ganze Familie.
Auch. Ja.
Und schönes Wochenende. Und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Nein.
Tschüss, ciao. Tschüss. Hätte ich auch gern mal wieder. Aber die Frage ist, wo ist noch Platz am Meer? Ne? Ist da nicht alles voll mittlerweile? Bei diesen Temperaturen. Wir haben diese Woche ja schon mal getestet, wie der Sommer insgesamt werden könnte. Ziemlich heiß. Ich mag das ja gern, aber ich verstehe auch jeden, der es lieber etwas kühler hätte. Und so ganz ungefährlich ist das mit der Hitze auch nicht, vor allem für Senioren. Aber auch Kinder sind an Hitzetagen stärker gefährdet als andere. Da passieren Dinge, auf die man gar nicht kommt. Zum Beispiel sagt eine Studie, hohe Temperaturen vor und direkt nach der Geburt können die sprachlichen Fähigkeiten ihrer Kinder beeinflussen. 15% kleinerer Wortschatz im Alter von 2 Jahren. Und das ist noch nicht alles. Mehr weiß Dr. Julia Scheurer, die Medizinpädagogin von der AG Globale Umweltgesundheit und Klimawandel an der Uni München. Frau Scheurer, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben gerade für das Bundesgesundheitsblatt eine Übersichtsarbeit zum Thema erstellt. Was ist denn das Bundesgesundheitsblatt?
Ja, das Bundesgesundheitsblatt ist eine gesundheitswissenschaftliche Fachzeitung mit der Redaktion beim Robert-Koch-Institut. Und hier werden einfach wissenschaftliche Publikationen gesammelt zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten mit einer monatlichen Ausgabe.
Und alle Ärzte haben das abonniert?
Ach, das hoffe ich. Aber es geht auch viel um die öffentliche Gesundheit und nicht nur um die ärztliche Perspektive.
Bei alten Menschen verstehe ich ja sofort, wo das Problem ist. Herz und Kreislauf sind nicht mehr so stark, der Körper insgesamt weniger leistungsfähig, da ist Hitze schlecht. Aber bei Kindern, ich meine, die rennen doch ohnehin den ganzen Tag, sobald sie laufen können. Warum haben Kinder ein Hitzeproblem?
Ja, weil die Thermoregulation von den Kindern noch nicht voll ausgereift ist. Also man sagt, je kleiner, je jünger die Kinder, desto sensibler auch gegenüber der Hitze, desto weniger gut ist diese Thermoregulation ausgereift. Und Kinder bis zu einem Jahr sind ganz besonders gefährdet, aber so voll funktionsfähig ist diese Thermoregulation tatsächlich erst im Jugendalter.
Was ist das denn, die Thermoregulation?
Ja, das ist, bedeutet einfach, dass wir unsere Körperkerntemperatur halten. Und wenn wir eine hohe Hitzebelastung haben, wenn es draußen sehr heiß ist oder wenn wir uns ja intensiv bewegen beim Sport beispielsweise, beim Rumrennen, wie Sie es gesagt haben, bei den Kindern, dann kommt der Körper natürlich, produziert der Körper nochmal Hitze. Und wir müssen aber immer gucken, dass wir diese Kerntemperatur halten und dann setzen eben bestimmte Kühlmechanismen ein, wenn es eben draußen heiß ist, wie Schwitzen zum Beispiel oder Wärmeabgabe über die Haut, dass das Blut zur Haut transportiert wird, weg von den Muskeln. Und das sind so ganz elementare Kühlmechanismen und die funktionieren eben bei den kleinen Kindern noch nicht so gut.
Also die Klimaautomatik des Körpers sozusagen.
Genau.
Und Kinder halten sich auch generell häufiger im Freien auf, ne?
Ja, das tun sie natürlich auch, auf alle Fälle mehr als wir Erwachsene, aber sie sind natürlich einfach, wie Sie sagen, sie bewegen sich sehr, sehr viel, sie haben generell schon mal eine höhere Stoffwechselrate als wir und sie können natürlich die Gefahr überhaupt gar nicht einschätzen. Die wissen nicht, dass es jetzt gefährlich sein könnte,
weiter in der Hitze zu sitzen. Risikobewusstsein.
Ja, total.
Was ist mit der Kinderhaut? Ist die empfänglicher für Sonnenbrand als bei uns Älteren?
Ja, die ist natürlich extrem empfindlich. Also die Kinderhaut, eigentlich sagt man so, im ersten Lebensjahr sollte die Kinderhaut gar nicht der direkten Sonne ausgesetzt sein. Das heißt, wir müssen unbedingt die Kinderhaut vor UV-Strahlung schützen.
Jetzt werden wahrscheinlich viele Eltern sagen, Mensch, das weiß ich doch alles. Auch zum Beispiel, dass wir immer ausreichend zu trinken dabei haben. Das müssen wir, glaube ich, keinem extra erzählen, oder?
Ja, das sind immer so diese Banalitäten. Und wir haben aber auch gemerkt, dass manchmal je einfacher die Maßnahmen sind, desto eher werden sie vergessen. Und mir geht das ja selber manchmal so. Ich gehe dann raus und denke mir, ach, jetzt habe ich meine Trinkflasche vergessen. Insofern ist das einfach auch gut, sich nochmal diese, auch so banal sie auch klingen mögen, aber einfach diese Tipps tatsächlich immer noch mal ins Gedächtnis zu rufen.
Wenn ich in der prallen Mittagshitze mit dem Kinderwagen draußen bin, dann hilft wahrscheinlich eine Wolldecke übers Kopfteil, damit die Sonne nicht reinscheint, oder?
Naja, das glaube ich, wird dann so ein bisschen kontraproduktiv. Also wir brauchen auf alle Fälle eine gute Belüftung im Kinderwagen. Und dieses das Drüberhängen über das Kopfteil, das ist natürlich gut gegen den UV-Schutz oder gegen die UV-Strahlung besser gesagt, aber das produziert natürlich eine enorme Wärme. Also am besten sind Sonnenschirmchen vielleicht, die man vor das Kopfteil klappt, dass einfach eine gute Belüftung immer gewährleistet ist und trotzdem Schatten ist und in der Mittagssonne draußen rumzuspazieren, sollte man sowieso vermeiden, wenn es irgendwie möglich ist und dann auch nur die Schattenwege wählen.
Also wenn 36 Grad und es wird immer heißer, ich muss gar nicht raus mit den Kindern.
Nee, und ich glaube, da müssen wir auch noch so ein bisschen was lernen. Also wir haben immer so das Gefühl, dass wir, das ist es Sommer und wir müssen raus und es ist ja auch wunderbar und wir freuen uns ja alle auf den Sommer. Mhm. Aber das sind natürlich wie letzte Woche oder wie diese Woche, das sind natürlich extreme Temperaturen. Das ist ein extremes Wetter und da kann ich natürlich sehr wohl überlegen, ob ich bei einem Extremwetter vielleicht nicht besser im Innenraum bleiben sollte, sofern eben meine Wohnung noch auszuhalten ist. Wenn die natürlich auch überhitzt ist, gibt es auch Alternativen. Ich kann in die Stadtbücherei zum Beispiel gehen und dort mit den Kindern durch die Bücher schmökern. Also da gibt es Alternativen. Es muss nicht immer was draußen sein, auch wenn wir Sommer haben.
Sagt Julia Scheurer, Medizinpädagogin von der AG Globale Umweltgesundheit und Klimawandel an der Uni München. Frau Scheurer, danke, dass Sie bei uns waren. Ich weiß, Sie haben noch einen Kindergeburtstag heute, ne?
Richtig, genau.
Welches Alter?
8 Jahre.
Dann viel Spaß. Hm? Und danke, dass
Vielen
Sie
hier waren. Vielen herzlichen Dank.
Ja, schönes Dankeschön. Wochenende. Ja. Tschüss,
danke.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Falls Sie auch zu denen gehören, die selbst im Winter von Mücken gestochen werden, so wie ich, hier kommt ein Lösungsvorschlag. Hängen Sie einfach einen Fledermauskasten auf, im Garten oder auf dem Balkon, und die neuen Mitbewohner fressen dann die Stechmücken. Ist nicht mein Vorschlag, der kommt von der Wildtierbiologin Dr. Caroline Scholz von der Abteilung Evolutionäre Ökologie am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Frau Scholz, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen zurück an Sie, alle Hörer und Fledermausfreunde.
Ja, und bevor ich nachfrage, ob das auch für einen Balkon wirklich eine gute Idee wäre, Sie untersuchen Fledermäuse und besonders eine Art mit dem poetischen Namen Kleiner Abendsegler. Ist das denn die typische Fledermausart in der Region Berlin-Brandenburg?
Das ist zumindest eine typische Fledermausart, die wir haben. Wir haben aber tatsächlich viel mehr. Gerade Berlin ist ja die Fledermaushauptstadt überhaupt. Von unseren 25 Arten, die wir in Deutschland haben, haben wir sogar 18 bei uns. Von daher können wir uns sehr glücklich schätzen.
Wann und wie sieht man die denn? Weil, also ich sehe bei mir über dem Balkon immer nur Mauersegler, ab und zu mal eine Schwalbe, aber eine Fledermaus, wo leben die denn?
Ja, man muss natürlich dafür den Sonnenuntergang genießen können und dann vielleicht noch ein paar Minuten länger auf dem Balkon oder im Garten sitzen bleiben. Mhm. Die fliegen natürlich erst nachts aus. Die ersten Arten kommen so zur Dämmerung. Die sind alle ein bisschen lichtscheu und haben natürlich auch wegen der Nischenaufteilung mehr die Nacht zum Tag für sich gemacht, um sich ein bisschen von den ganzen Vögeln abzutrennen. Das heißt, man muss schon ein bisschen eine kleine Nachteule sein, wenn man Fledermäuse mag und die mal sehen möchte.
Passt ja, ne? Zu Berlin, irgendwie Nachteulen, die sich von den anderen schrägen Vögeln abheben wollen. Sie haben 32 dieser Tiere mit Sendern ausgestattet, winzige Sender im Naturschutzgebiet Heidehof-Gollenberg im Süden Brandenburgs. Was für Daten haben Sie damit gesammelt?
Ja, wir haben halt vor allem GPS-Daten gesammelt, ne? Also Locations, wie wir es nennen, Datenpunkte, wo die Tiere sich aufhalten. Das ist zu vergleichen wie das GPS, was wir im Handy haben oder wenn man solche Katzentracker den Katzen umhängt. Man kriegt quasi Positionsdaten, wo sich das Tier aufgehalten hat. Und wir hatten halt sogar Daten, und das ist ziemlich untypisch für die Wildtierbiologie, wo wir jede Minute bis alle 2 Minuten einen Datenpunkt hatten.
Wow.
Wir haben also sehr hoch aufgelöste Daten und wissen ganz genau, was die Tiere gemacht haben.
Ja, aber das sind ja nur Bewegungsdaten, um genau herauszufinden, warum die Fledermäuse sich vorzugsweise an bestimmten Orten aufhalten. Mussten Sie vermutlich auch dahin fahren und nachschauen, was denn so interessant ist für den kleinen Abendsegler, oder?
Das bietet sich auf jeden Fall an, aber es gibt eine bürofreundliche Lösung dazu. Mhm. Neben den Bewegungsdaten haben wir quasi diese Bewegungsdaten mit Kartenmaterial verschnitten, also sowas wie OpenStreetMap oder Google Maps Daten. Wir haben allerdings den Vorteil, dass in Brandenburg ein ganz großes Kartierungsprogramm läuft und die machen sehr detaillierte Kartierungen basierend auf Satellitendaten und Radardaten. Und da kann man bis auf die Baumart runter sagen, was quasi in der Landschaft ist. Mhm. Und diese Daten hatten wir in 10 Meter Auflösung, sodass wir tatsächlich auch hingefahren sind und uns einzelne Strukturen angeguckt haben. Aber für die große Analyse haben wir diese Kartenmaterial.
Und dann haben Sie herausgefunden, der Kleinabendsegler bevorzugt Eichen und alte Dorfkirchen. Das wundert mich jetzt nicht so richtig. Sie?
Uns hat das tatsächlich schon ein bisschen gewundert, die Eichen vielleicht nicht, denn der Kleinabendsegler ist ein typischer Waldspezialist oder zumindest liebt er Wälder. Er lebt dort und er braucht die auch unbedingt, um dort zu übernachten. Die haben ja dann, also übernachten ist ja quasi andersrum bei den Fledermäusen, die schlafen ja tagsüber. Mhm. Und da brauchen die Waldstrukturen, die lieben halt Baumhöhlen. Und dass es ein Eichenwald ist, war für uns jetzt nicht so verdutzend, weil natürlich gerade alte deutsche Eichen diese Baumhöhlen gerne mal bieten. Aber dass sie tatsächlich auch in den Dörfern vorkommen, das war sehr überraschend, weil sie eben eigentlich mit Wäldern assoziiert werden.
Wenn wir also mehr Kleinabendsegler ansiedeln wollen bei uns, was müssen wir tun? Mehr alte Dorfkirchen bauen?
Zumindest müssen wir die schützen, die wir haben. Mhm. Bei Sanierungsvorhaben aufpassen, dass wir nicht die Lücken in den Mauern und unter den Dachstühlen und Ziegeln verschließen. Aber vor allem auch die Grünanlagen drumherum schützen. Also vermutlich sind es nämlich die alten Bäume an den Kirchen, die so interessant für die Tiere sind. Alte Parks, wo wir alte Bäume haben. Also wir müssen unbedingt diesen Altbaumbestand schützen und natürlich auch neue alte Bäume anbauen. Ne? Also irgendwann sterben alte Bäume ab, dann ist es gut, wenn dann einer nachkommt.
Jetzt wird wahrscheinlich die eine oder andere da draußen sagen, Fledermäuse ist ja nicht so mein Ding. Warum sollte ich die schützen? Warum sind die wichtig?
Also zum einen sind natürlich Fledermäuse unglaublich faszinierende Tiere. Also ich meine, das ist die einzige Säugetierart, die zum aktiven Flug fähig ist. Wie lange haben wir Menschen versucht zu fliegen? Selbstständig können wir es immer noch nicht. Mhm. Fledermäuse können das. Aber sie sind halt unglaublich wichtig in unserem Ökosystem. Sie machen so Insektenpopulationskontrolle. Deshalb auch der Punkt mit den Mücken. Hat man viele Mücken, dann fressen die Fledermäuse auch viele Mücken. Hat man viele andere Insekten, essen sie dann bevorzugt diese. Das heißt, so Plagen von irgendwelchen Insektenarten kann man sich mit Fledermäusen ganz gut vom Hals schaffen.
Aber im Fledermauskasten auf dem Balkon, wäre das wirklich was ginge?
Auf dem Balkon vermutlich selber nicht, aber es gibt für Gebäude tatsächlich tolle Fledermauskästen, die auch ganz unkompliziert anzubringen sind. Man muss da auch keine Angst haben, dass man dann irgendwie Urin- oder Kotstreifen hat. Die haben so spezielle Brettchen, dass das abgeleitet wird und dann nicht an der Hauswand landet. Aber alternativ kann man natürlich auch einfach Fledermauskästen an Bäume hängen.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank für diese Forschung der Wildtierbiologin Dr. Caroline Scholz von der Abteilung Evolutionäre Ökologie am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Wieder was gelernt über den kleinen Abendsegler. Frau Scholz, danke Ihnen und schönes Wochenende.
Sehr gerne, Ihnen auch.
Seit Mittwoch läuft die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Gestern Abend gab es das erste deutsche Spiel gegen Polen. Das Ergebnis 2:0 für Deutschland. Mein Gesprächspartner kann dazu leider nicht viel sagen. Wir mussten nämlich dieses Gespräch aus Termingründen bereits vor dem Spiel aufzeichnen mit dem Sportanalytik-Wissenschaftler Dr. Ruven Michels vom Lehrstuhl Statistische Methoden für Big Data von der TU Dortmund. Herr Michels, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Aber dafür wissen Sie als Statistiker, wer die Europameisterschaft der Frauen gewinnen wird? Oder wie würden Sie das korrekterweise ausdrücken?
Ja, das ist nicht ganz so richtig. Also was wir machen, ist, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten und geben dann an, wenn wir das Turnier 100.000 Mal spielen würden, dann wüssten wir, wie oft quasi jede Nation das Turnier gewinnen würde. Wir sehen in der Europameisterschaft natürlich nur einmal und können deswegen nur Wahrscheinlichkeiten angeben, wer die gewinnt. Aber die sind schon recht gut, unserer Meinung nach.
Bevor wir also verraten, welche Frauschaft die größte Wahrscheinlichkeit hat, dieses Turnier zu gewinnen, zunächst mal zu Ihrer Methode. Statistiken können mir ja zwar sagen, wer in der Vergangenheit gut gespielt hat, aber daraus kann man ja nicht zwangsläufig ableiten, dass es auch in Zukunft auch so sein wird, oder?
Das ist richtig, aber das bringen wir quasi auch in unsere Methode ein. Also es ist so, dass wir ein Machine Learning Modell verwenden und wir beim, ich sage mal, Trainieren des Modells achten wir darauf, dass wir innerhalb des Modells dem Modell Teildaten geben, die er lernen darf, aber auch, dass das Modell dann, sagen wir mal, zukünftige Daten vorhersagt, dass es halt auch eine Vorhersagekraft hat. Und diese Machine Learning Modelle, die haben sich in verschiedensten Bereichen, also nicht nur im Sport, auch beispielsweise in der Medizin herauskristallisiert, dass sie sehr gut im Vorhersagen sind.
Sprechen Sie ganz bewusst nicht von künstlicher Intelligenz?
Künstliche Intelligenz ist immer so ein Buzzword. Also offiziell ist, glaube ich, man nennt es Random Forest, was wir benutzen, ein Machine Learning Modell. Manche würden es mit Sicherheit auch als künstliche Intelligenz framen. Meiner Meinung nach sind das eher austauschbare Worte. Also man kann es als künstliche Intelligenz definitiv auch definieren.
Welche Faktoren haben Sie eingegeben in Ihrem Machine Learning Modell? Welche Kriterien haben Sie wie gewichtet?
Also die Gewichtung, das ist das Schöne an unserem Machine Learning Modell, das übernimmt das Modell selber, indem es halt guckt, inwieweit die Faktoren, die wir einbringen, Relevanz haben auf die Tore. Also was wir machen, ist, wir vorhersagen die Tore in Spielen. Und dadurch, dass wir das dann für jedes Spiel machen können, können wir Schritt für Schritt auch die Wahrscheinlichkeit für einen Titelgewinn ausrechnen. Und dafür benutzen wir Informationen wie den FIFA-Rang. Wir benutzen Informationen aus zwei vorherigen Modellen, wo wir uns angucken, okay, wie haben die Teams gespielt in der letzten Zeit. Wir gewichten das mit einem Z-Faktor und bekommen dann auch ein Ranking von Teams. Aber wir benutzen auch Faktoren wie viele Spielerinnen waren im Champions League-Halbfinale der einzelnen Teams oder beispielsweise auch Informationen über die Länder. Und das Schöne ist, das Modell erkennt dann halt während des Prozesses, welche Variablen wichtig sind und wählt diese dann aus für das finale Modell.
Der Heimvorteil für die Schweiz, wird das auch mit einberechnet?
Der Heimvorteil wird auch mit einberechnet, genau. Wir haben das in der letzten EM gesehen, wo die Engländerinnen ihr Heimturnier gewonnen haben. Natürlich auch, weil sie gut sind oder waren. Aber mit Sicherheit auch aufgrund des Heimeffekts, den haben wir genauso drin wie sonst üblich auch.
Ja, dann schießen Sie mal los. Wer hat denn nach Ihren Erkenntnissen, nach Ihren Berechnungen dieses Machine Learning Modells die größten Gewinnchancen? Welche Mannschaft, Frauschaft ist das?
Nach unserer Methode haben die Spanierinnen die größten Gewinnchancen, die ja in ihrem ersten Spiel auch in eindrucksvoller Weise gegen die Portugiesinnen gewonnen haben. Das sind bei uns ungefähr 27%. Die Spanierinnen sind auch Weltmeister, haben in der letzten Zeit einige Siege gegen auch gute Nationen eingeholt, was ihre Teamstärke, ich sag mal, nach oben schießen lässt in dem einen Modell. Danach können aber auch die deutschen Frauen sich Hoffnung machen. Hier haben wir die deutschen Frauen mit 23% als die zweitbesten Chancen. Und dahinter kommen die Französinnen und die Frauen aus England.
Ja, da würde ich jetzt mein Geld aber nicht draufsetzen. 27,2% bei den Spanierinnen. Das heißt ja dann auch, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie zu 72,8% wahrscheinlich dieses Turnier verlieren werden oder also nicht gewinnen werden, richtig?
Das ist richtig, das ist richtig. Das ist die Unsicherheit, die wir hier haben. Und genau, ob man damit wetten sollte, das ist immer noch ein anderes Thema. Aber wenn Sie beispielsweise in Ihrer Kicktipp-Runde einen Tipp abgeben müssten, wer das Turnier gewinnt, dann würden wir sagen, sollten Sie Spanien nennen, da wir Spanierinnen unter allen Teams als den Favorit ansehen.
Wenn ich mit Ihren Statistiken Sportwetten abschließen würde, wie haben Sie mal untersucht, wie groß in der Vergangenheit meine Gewinnchance war, also wie oft Sie richtig lagen?
Wir machen das immer zu den einzelnen EMs und WMs. Und ja, haben da recht gute Erfahrungen mitgemacht, dass das Modell sehr akkurat ist, wenngleich...
Sind Sie reich geworden dadurch?
Nein, wir sind nicht reich geworden dadurch. dadurch ist es, das liegt unter anderem auch daran, dass die Buchmacher natürlich auch selber verdienen wollen. Das heißt, die haben da quasi, ich sag mal, einen Schutzmechanismus drin, dass man nicht zu reich wird. Wir fahren da ganz gut mit, wenngleich man da immer sehr vorsichtig sein muss mit den Wetten, gerade da es auch nur sehr wenige Spiele sind und unsere Wahrscheinlichkeiten quasi darauf trainiert sind, dass man viele Spiele tippt.
Okay, dann am Ende natürlich nochmal die Erinnerung an unsere Hörer. Wir haben dieses Gespräch gestern am Freitag aufgezeichnet. Dann, Herr Michels, jetzt Ihr Tipp als jemand, der schon sozusagen die Statistik gut kennt. Wie wird das Spiel ausgehen? Deutschland gegen Polen?
Ich glaube, das gibt einen überzeugenden Sieg im ersten Spiel. Ich tippe mal auf einen 3:0.
Boah, also mit Sieg lag er ja ganz richtig, ne? Nur 2:0 ist es dann wirklich ausgegangen. Da sieht man, was Statistik wirklich bringt, oder? Das Gespräch haben wir aus Termingründen bereits vor dem Spiel Deutschland gegen Polen aufgezeichnet. Das war Dr. Ruven Michels vom Lehrstuhl Statistische Methoden für Big Data von der TU Dortmund bei den Profis auf Radio 1. Powernaps, das ist das schöne deutsche Wort für kurze, aber intensive Nickerchen zwischendurch. Meist mittags, wenn nach der Kantine der Mittagsdämon auf uns wartet und uns eine Keule auf den Kopf haut und sagt, jetzt ist mal Abschalten angesagt. Sie wissen vermutlich schon, der Powernap bringt verbrauchte Energie sofort zurück, wenn er nicht länger dauert als allerhöchstens 30 Minuten. Welche Superkräfte wir mit so einem Powernap genau aktivieren können, das hat die Neurowissenschaftlerin Dr. Annika Löwe untersucht vom Institut für Psychologie an der Uni Hamburg. Frau Löwe, guten Tag.
Hallo.
Sie haben ein Experiment gemacht. 90 Testpersonen mussten einen Powernap machen und die haben dann davor und danach eine Aufgabe lösen müssen, in der ein Trick versteckt war. Wie kriegt man denn 90 Leute dazu, auf Kommando einzudösen? Ist das nicht ähnlich schwer wie die Aufforderung beim Arzt, pinkeln Sie bitte jetzt in diesen Becher?
Gute Frage. Genau, wir haben unsere Probanden gebeten, in der Nacht, bevor sie zu uns gekommen sind, wenn möglich 30% weniger zu schlafen, damit eben besser sichergestellt werden können, dass sie eventuell einschlafen. Und wir haben sie gebeten, kein Koffein zu sich zu nehmen vor der Testung. Ja. Und alle Probanden kamen um 13 Uhr zu uns, haben dann eine halbe Stunde Aufgabe gemacht und dann sind wir quasi zur Schlafkabine gegangen, die ein abgedunkelter Raum ist. Da ist auch alles von Geräuschen abgeschirmt. Und da sind das ganz gute Grundvoraussetzungen, um Menschen zum Schlafen zu bringen. Mhm. Allerdings sind auch nicht alle eingeschlafen in der Tat. Und die haben wir aber auch trotzdem verglichen mit den Leuten, die geschlafen haben in unserem Versuchsaufbau.
Was war genau das Ziel Ihres Tests? Also was wollten Sie herausfinden?
Ich habe mich in meiner ganzen Doktorarbeit mit Aha-Momenten beschäftigt. Und da gab es verschiedene Studien in der Vergangenheit, die herausgefunden haben, dass Schlaf und verschiedene Schlafphasen spezifisch einen positiven Effekt auf Aha-Momente haben können.
Was ist denn ein Aha-Moment?
Ein Geistesblitz, ein Heureka-Moment. Es gibt verschiedene Worte dafür.
So das, was ich jetzt gerade
genau
habe.
Genau, sowas. Ganz genau, ja.
Und Schlafphasen spielen eine wichtige Rolle dabei?
Schlafphasen spielen wohl eine wichtige Rolle dabei. Und wir wollten das erforschen in Bezug auf Mittagsschlaf.
Sie haben dann die Schlafphasen der Probanden per EEG überwacht, um zu messen, welche Schlafphasen die Teilnehmer durchlaufen. Welche gibt es denn?
Richtig, genau. Generell unterscheidet man in die REM-Schlafphase, das kennen wahrscheinlich die meisten, das ist die, wo man am meisten träumt. Und dann gibt es die Non-REM-Schlafphasen. Davon gibt es 3, 1, 2 und 3. Wenn man einschläft, kommt man zuerst in die N1, die erste Non-REM-Schlafphase, und dann durchläuft man 2, 3 und REM in dem Zyklus mehrmals in der Nacht.
Also Schlafphase.
In dem Mittagsschlaf.
1 ist sozusagen die Einschlafphase, 2 ist die leichter Schlaf, richtig?
Und leichter, aber ist der erste tiefere Schlaf. Mhm. Und N3 ist dann der allertiefste Schlaf, wo man am längsten auch die meiste Zeit verbringt im Schlaf und wo man dann auch dann schwierig aufwacht, auch bei lauten Geräuschen.
Das Ergebnis von den Teilnehmern, die beim Powernap nur Schlafphase 1 erreicht hatten, also die Einschlafphase, haben immerhin 69% den Trick entdeckt, den sie in der Aufgabe versteckt hatten. Ne? Die bis zur Phase
63.
Die Phase 2 sind die erste Tiefschlafphase oder Leichtschlafphase, da waren 86%, richtig?
Genau.
Und wer gar nicht geschlafen hatte, hat ziemlich abgelost. Wie ist Ihr Fazit? Wie bewerten Sie das Ergebnis?
Genau, ja. Die Leute, die nicht geschlafen haben, hatten zu etwas mehr als 50% so einen Aha-Moment, was sehr ähnlich ist zu unserer früheren Forschung zu Aha-Momenten, wo Probanden keine Pause oder Schlaf hatten. Da hatten wir auch mal ca. 50%. Und genau, wie Sie eben erwähnt haben, bei der Einschlafphase hatten 63%. Ein Aha-Moment, was etwas erhöht ist, aber nicht signifikant unterschiedlich von den Leuten, die wach waren oder keine Pause hatten. Und genau, eben Leute, die in der N2-Schlafphase waren, in der ersten tieferen, hatten zu 86% einen Aha-Moment nach dem Schlaf. Deswegen schließen wir daraus, dass das tiefere Schlaf notwendig ist, in einem Mittagsschlaf, um danach einen Aha-Moment zu haben.
Und wenn ich es bis Schlafphase 3 geschafft hätte, Tiefschlaf, wäre ich dann fähig, die Blockchain zu verstehen oder kosmologische Probleme, schwarze Löcher?
Wir hatten in der Tat eine Person, die bei uns geschafft hat, in der kurzen Zeit in die tiefste Schlafphase zu driften. Aber genau, generell können wir darüber keine Aussagen machen, weil wir das eben nicht getestet haben. Es gibt Forschung zu einer ganzen Nacht von Schlaf in Bezug auf Aha-Momente, aber das wäre quasi das nächste Thema für uns verschiedene weitere Schlafphasen, die REM-Schlafphase anzuschauen, die tiefste Schlafphase und eben auch den Effekt einer ganzen Nacht auf unsere Aufgabe.
Ja, und dann reden wir einfach weiter, wenn Sie neue Forschungsergebnisse haben, die Neurowissenschaftlerin Dr. Annika Löwe vom Institut für Psychologie der Uni Hamburg. Frau Löwe, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende. Tschüss. Schlafen Sie gut. Würden Sie folgenden Satz unterschreiben? Museen sind teure und im Sommer überklimatisierte Räume voller Ausstellungsgegenstände oder Kunst, aber mit viel zu wenigen Besuchern, um diesen massiven Aufwand zu rechtfertigen. Auf diese Idee könnten böse Zungen durchaus kommen, denn abgesehen von sogenannten Blockbuster-Ausstellungen tritt man sich im Museum meist nicht gerade auf die Füße, oder? Das Institut für Museumsforschung wollte das jetzt mal ganz genau wissen und hat ausgerechnet, wie viel denn so der Staat, wie viel die Kommune dazu zahlen muss, um Museen zu betreiben. Und das Ergebnis kann uns die Museologin Professor Dr. Patricia Rahemipour verraten. Sie ist die Direktorin des Instituts für Museumsforschung der staatlichen Museen zu Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Die Museen untersuchen sich selbst, wie rentabel oder unrentabel sie sind. Wie unabhängig kann eine solche Studie sein?
Naja, sie haben sich nicht ganz selbst untersucht. Also erstmal haben wir als unabhängiges Forschungsinstitut sie untersucht. Das heißt, vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu unserem Institut. Das ist nicht ganz eingängig. Vor allen Dingen die Leute außerhalb der Museumslandschaft kennen das ja gar nicht. Mhm. Wir sind ein Forschungsinstitut, das zwar an den staatlichen Museen zu Berlin angesiedelt ist, aber in seinem Forschungsauftrag für alle 7000 Museen in Deutschland zuständig.
So viele
gibt es. Das heißt, wir haben so viele gibt es. Mhm. Und da sind die Ausstellungshäuser noch gar nicht mitgerechnet. Das heißt, es gibt ungefähr 7300, das sind die Zahlen, mit denen wir arbeiten. Und wir nerven die jedes Jahr mit der statistischen Gesamterhebung. Wir fragen die, wie viele Besucher da hattet ihr und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir uns neben einer ersten Studie, die wir letztes Jahr gemacht haben, zum Thema Vertrauen in Museen, haben wir uns überlegt, dass diese Softpower von Museen wird ja öfter besprochen. Also gut für die Gesundheit, Menschen fühlen sich wohl in Museen, das ist gut für Bildung und so weiter und so fort. Wir müssten eigentlich mal wirklich die Hardfacts wissen. Wir müssen wissen, okay, was geben wir aus für Museen in Deutschland und was kommt auf der anderen Seite wieder rein. Und ja, Sie haben recht, natürlich sind wir auch eine Einrichtung, die aus dem Museumssektor kommt in diesem Fall. Aber diese Berechnung, um wirklich am Ende des Tages zu dem Ergebnis zu kommen, was die Kaufkraft, was die Wertschöpfung angeht und so weiter, die sind so komplex, die könnte das gewiefteste Museum in Deutschland nicht fälschen.
Mhm. Aber Sie machen das natürlich auch, weil vom Ergebnis Ihrer Studie auch politische Entscheidungen abhängen, oder?
Ich glaube, es ist ein gutes Hilfsmittel, um argumentativ gut aufgestellt zu sein. Das reicht aber nicht. Ich glaube, es wird viel mehr über den Bildungswert von Museen gesprochen. Es wird viel mehr darüber gesprochen, welche sekundären diese Softpower-Effekte von Museen eigentlich im Zentrum stehen. Das ist aus meiner Sicht ist das eine ergänzende Erhebung. Sind das Zahlen, die wir brauchen, um einfach wirklich nochmal klar zu gucken, wo liegt die Investition gut und wo müssen wir sie vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Mhm. Aber eigentlich ist die Studie so gedacht, das schreiben wir auch in der Einleitung, um einmal grundsätzlich auszuräumen, nee, Museen kosten nicht viel Geld, sie bringen eher im Gegenteil Geld ein. Und jetzt lasst uns mal über die wirklich wichtigen Sachen reden.
Und das ist etwas, was durchaus den einen oder anderen überraschen könnte, das Ergebnis Ihrer Analyse. Demnach ermöglicht jeder von Staat und Kommunen in Museen investierte Euro eine Wertschöpfung von 1,70 €. Wie haben Sie das ausgerechnet?
Also die ganz detaillierte Ausrechnung brauchen wir ein paar Stunden für. Das ist hochkomplex. Ich gebe mal die allgemeinen Parameter ins Gespräch. Also wir haben uns angeguckt, was ist Kaufkraft, was ist Beschäftigung. Wir haben uns angeguckt, was wird an Einkommen erzielt, was ist die Wertschöpfung, also die direkte Wertschöpfung der Museen. Und wir haben uns angeguckt, was sind die Rückflüsse in die öffentliche Hand, also die berühmten fiskalischen Effekte. Das sind die steuerlichen Abgaben, die dadurch angestoßen werden. Und diese Effekte haben immer direkte, indirekte und induzierte Aspekte. Also ein direkter Aspekt ist zum Beispiel, wenn ich eine Eintrittskarte im Museum kaufe, dann ist das eine direkte Ausgabe an das Museum. Dann gibt es aber auch die indirekten Effekte. Das sind Museen kaufen wieder selber was ein. Sie brauchen zum Beispiel, um Leihgaben zu transportieren, müssen sie natürlich eine breitere Lieferkette eintreten und wiederum Lieferanten beauftragen. Und dann gibt es noch die induzierten Effekte, und das sind die Ausgaben derjenigen, die zum Beispiel über die Museen beschäftigt werden. Also Sie merken, es sind unglaublich viele Parameter. Deswegen sagte ich eben, das ist auch ganz schwer zu fälschen, weil diese Parameter werden dann wiederum zusammengerechnet.
Vom Fälschen hat ja auch keiner gesprochen. Also 1,70 Euro ist die Wertschöpfung allein, und dann kommt obendrauf, auch das haben Sie aufgerechnet, pro investiertem Euro eine Wertschöpfung von 2,40 Euro durch touristische Ausgaben. Wie viel Prozent dessen, was ein Tourist im Schnitt in Berlin ausgibt, haben Sie denn da den Museen zugeschlagen?
Oh, das habe ich tatsächlich gar nicht im Kopf als Zahl. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel der Prozente das sind. Ich kann Ihnen nur sagen, was diese touristischen Ausgaben enthält. Mhm. Und ich glaube, wenn man das hört, dann weiß man auch ganz genau sofort, ah ja, das stimmt. Also die Dienstleistungen, die von TouristInnen in Anspruch genommen werden, natürlich. Übernachtungskosten, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und Mobilität. Also sie fahren oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln und geben natürlich dann in Berlin zum Beispiel für die BVG ihr Geld aus. Sie fahren, weil sie in Berlin sind, und Kultur ist ja ganz oft auch der Reiseanlass. Touristische Befragungen ergeben ganz oft als ersten Aspekt, warum fahren sie zum Beispiel nach Kopenhagen, warum fahren sie nach Berlin, Paris und so weiter, weil die Kultur interessant ist. Ich möchte mir die Nofretete angucken, ich möchte mir Mona Lisa angucken und so weiter. Mhm. Und diese touristischen Effekte sind eben tatsächlich sekundär, und die sind 2,40 Euro. In Berlin liegen sie etwas höher. Es gibt natürlich, wir haben uns ja die gesamte Museumslandschaft in Deutschland angeguckt. In kleineren Städten, wo der Tourismus nicht so eine große Rolle spielt, ist dieser Wert etwas geringer. Aber trotzdem ist er, also ich finde es wirklich beeindruckend. 2,40 Euro ist ganz erheblich, wenn man überlegt, dass man nur 1 Euro investiert hat.
So, was sagen Sie denn jetzt dem Berliner Senat, der ja Millionen bei den Museen einsparen will und zum Beispiel den kostenlosen Museumstag gestrichen hat?
Genau das. Also wir haben tatsächlich, ich bin auch Vorsitzende des Berliner Museumsverbandes und war bei den kulturpolitischen Gesprächen im letzten Jahr auch mit beteiligt, mit dabei. Und genau das haben wir auch nochmal dem Berliner Senat vorgelegt und haben gesagt, guck mal, das ist der Rückfluss. Und das ist ja nur, das möchte ich auch betonen, wir reden hier nur von den Museen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft sind ja viel, viel mehr. Es sind ja viel mehr Sparten, die da noch gar nicht berücksichtigt sind. Wir haben uns in unserer Studie nur auf die Museen konzentriert. Mhm. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, wenn ich das noch sagen darf, Museen haben eine ganz komische Finanzierungsbalance im Hintergrund, weil die ein Museum wird ja definiert dadurch, dass es eine Sammlung hat, also dass es Objekte hat, die es bewahrt, die es erhält, wo Forschung gemacht wird und die dann eben auch final ausgestellt werden. Und diese unsichtbare sozusagen Museumsarbeit, diese 90%, da fließt das Geld zu 90% hin. Das, was die Menschen sehen, wenn sie ein Museum besuchen, die Programmarbeit, die Ausstellungen und so weiter, das wird in der Finanzierung nur 10-12% insgesamt ausmachen. Das heißt, wenn bei uns 10% gekürzt werden, können wir keine Programme mehr machen, weil wir können bei den Depots einfach keine Abstriche machen. Das sind Fixkosten, die wir uns, die wenig beweglich sind.
Das hat der Senat gehört, ne? Also bin ich ganz sicher. Herzlichen Dank an die Museologin Professor Dr. Patricia Rahimipur, der Direktorin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin, die jetzt mal einen ökonomischen Fußabdruck für die Museen ausgerechnet hat. Danke, dass Sie bei uns waren, und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Alle Menschen mit blauen Augen haben denselben Vorfahren. Blaue Augen sind eine recht neue Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Sie kommen erst seit rund 10.000 Jahren vor. Die Besonderheit? Laut einer Studie der Universität in Kopenhagen stammen alle blauäugigen Menschen von ein und demselben Vorfahren ab. Dieser hatte laut den Forschenden eine Genmutation, die er weitervererbt hat. Übrigens, ursprünglich haben Menschen braune Augen.